Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe von Modern Talking, um genau zu sein, die zweite Ausgabe. Wer hätte es gedacht, dass dieses wunderschöne Format nochmal das Licht der Welt erblickt? Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, auch wenn es jetzt, ich weiß nicht, 1 oder 2 Jahre her ist, dass wir die erste Folge aufgenommen haben. Und freue mich sehr, meine Mutter begrüßen zu dürfen. Hallo Mama.
Hallo Schätzchen.
Na, alles klar?
Na klar, alles klar. Ich sehe nur gerade, ich habe nur noch 46% Batterie.
Ja, das sollte erstmal reichen. Im Zweifelsfall musst du dann eben kurz mal aufstehen und deinen Computer einstöpseln.
Gut, okay.
Und immer ins Mikrofon sprechen, denn was viele nicht wissen, ich habe meiner Mutter ein Mikrofon gekauft. Zwar jetzt nicht irgendwie das Beste der Besten, aber eins, das zumindest die Soundqualität hoffentlich ein bisschen angenehmer macht als beim ersten Mal. Aber man muss ja sagen, das erste Mal, als wir das gemacht haben, das war ja auch einfach nur so ein Versuch. Und wir hätten ja auch niemals damit gerechnet, dass sich das überhaupt jemand anhört, ne?
Das stimmt, das hat mich verblüfft. Das hätte ich nie gedacht, dass sich jemand dafür interessiert, was wir so miteinander schwätzen können. Ich glaube, ich habe einen hessischen Dialekt, kann das sein?
Bisschen. Du musst auch gar nicht so nah ans Mikrofon hingehen. Nimm so ruhig ein bisschen 20, 30 Zentimeter Abstand vom Popschutz.
Okay.
Weil ich kann es immer lauter drehen, aber wenn es kratzt, ist immer ein bisschen.
Gut, ich bin weiter weg, alles klar.
Okay, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ah! Nee, okay. Ja. Wie ist es? Also, ich gucke gerade, wann wir die erste Folge gemacht haben. Es ist wirklich ziemlich genau ein Jahr.
Ist es ein Jahr her? Wahnsinn.
Ich muss niesen.
Gesundheit, Schätzchen.
Ich gucke gerade, wo man das denn. Man das sieht. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass es mittlerweile 26.000 Leute gehört haben.
Nee.
Ja.
Wo kann man das denn hören?
Na, ich habe es hochgeladen auf SoundCloud.
Ja.
Soundcloud.com/modern-talking und da sieht man, wie viele Leute sich das angehört haben.
Wow.
Und
Und
es
wenn
gab's.
ich es jetzt noch mal hören will, wo müsste ich dann gucken?
Ja, auch da. Wie?
SoundCloud, kannst du mir das vielleicht übersetzen?
Ja, die Website heißt SoundCloud. Was soll ich denn da übersetzen?
Ach so, das ist eine Website.
Ja, was hast du denn gedacht?
Keine Ahnung.
Ja.
Keine Ahnung.
Ja, das ist eine Website.
Okay. Ich muss mir das dann aufschreiben.
Ja,
Gut.
aber nicht jetzt. Ich kann dir den Link schicken.
Nein,
Alles, was du auf dem Tisch machst, weil wir haben keinen, wie heißt das, so einen Arm für das Mikrofon und keine weiteren Wir haben kein professionelles
nein,
Podcast-Equipment
nein,
und
ich schreibe jetzt nichts, keine
deshalb.
Sorge. Aber so
Und
viele Menschen haben sich das angehört. Das ist
ja.
der Hammer. Das
Und
ist
sehr
Wahnsinn.
und es gab wirklich sehr viel tolles Feedback. Soll ich dir mal ein bisschen von den Comments vorlesen?
Ja.
Von den Kommentaren.
Ja.
Warte,
Wenn du
jetzt muss ich
magst.
mal kurz hier ruckeln.
Aber nur die netten.
Ja, das ist die. Du bist schon Internetprofi. Das ist nämlich genau die richtige Einstellung. Aber es gibt ja nicht immer nur nette. Also ich hatte wohl das letzte Mal Herr Knaz erwähnt. Da schreibt einer, Herr Knaz wurde von Eddie schon öfter erwähnt. Ja, stimmt, das war ja auch mein Lieblingslehrer. Sehr sympathische Frau, schreibt hier Mathroomin. Flushwo schreibt, schade, dass es bei Folge 1 geblieben ist. Siehst du, den haben wir hiermit schon mal Lügen gestraft. Sehr coole Mutter. Deine Mutter klingt so nett und sympathisch, kann aber bestimmt auch mal grumpy werden.
Wie süß.
Unglaublich guter Podcast. Respekt, Etienne, zum Verlieben. Sehr schöner Podcast. Mehr davon. Sehr cool. Gerne mehr davon. Coole Idee. Bei der Sache mit dem Nike-Schuhkauf musste ich sehr lachen. Sehr sympathisch. Ja, das kenne ich. Wenn die Kinder nicht wie Roboter funktionieren, gibt es gleich Gespräche mit den Lehrern. Es haben tatsächlich auch viele Lehrer zugehört. Du hast ja ein bisschen auch aus deiner Lehrerzeit erzählt.
Echt, haben Lehrer zugehört?
Ja, klar. Du darfst nicht
Wow.
vergessen, also viele meiner Zuschauer bei Rocket Beans oder so, die das dann wahrscheinlich hier auch dann überhaupt erst drauf kommen, weil anders kommt man ja eigentlich auch gar nicht drauf, sind mittlerweile auch in einem Alter, wo die natürlich auch Lehrer sind. Kriege ich ganz
Das
oft
stimmt.
tatsächlich Feedback von Lehrern, was ich immer lustig finde, weil ich vergesse immer, wie alt ich bin. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Ich vergesse immer, wie alt ich bin und dann merke ich immer, dass Lehrer, also für mich waren Lehrer immer alte Menschen, also Leute, die es besser wissen als ich im Leben und generell und Reife und all diese Dinge haben. Und jetzt merke ich, verdammt, Lehrer sind ganz normale Menschen. Ich bin zwar ein Lehrerkind, aber ich habe dich ja nie als Lehrerin wahrgenommen, ja? Und ich habe immer
Das
gedacht,
stimmt.
Lehrer gehen nach Hause und sind dann weiter Lehrer.
Genau.
Und
aber ich glaube, so denken alle Schüler, so habe ich auch gedacht.
Ja, man kann sich das gar nicht vorstellen, dass ein Lehrer nach Hause geht und dann Videospiele spielt oder so. Also du jetzt nicht, aber Lehrer heute sind ja,
Ja,
weiß ich nicht.
das stimmt. Und mich haben mal Schüler im Supermarkt angetroffen, wo ich Klopapier gekauft habe. Die haben sich nicht mehr eingekriegt vor Lachen, dass ich Klopapier kaufe, sowas Alltägliches wie Klopapier. Die konnten es nicht glauben. Für die war ich eben, was weiß ich, nur mit französischer Grammatik in meinem Leben beschäftigt und aufs Klo geht man nicht.
Ja, die haben gedacht, als Französischlehrerin sitzt du zu Hause und schaust dir die ganze Zeit Vokabeln an oder so.
Genau.
Ja,
Schon Wahnsinn.
es ist aber schon auch ein bisschen, ich glaube, und da wollte ich auch mit dir drüber reden, es hat sich ja schon auch viel getan. Ich glaube auch, dass durchs Internet und alles, irgendwie sind die Interessen näher zusammengerückt teilweise von verschiedenen Generationen. Also was ich damit sagen will, ist zum Beispiel ein 16-Jähriger, der jetzt Videospiele spielt. Ich merke das ja selber. Ich bin 40 und spiele Videospiele, weil ich einfach mit dem Medium aufgewachsen bin und das wahrscheinlich auch nicht mehr weggeht. Es kann also sein, dass ich online, wenn ich FIFA oder sowas, Fußball spiele, dann kann es sein, dass ich gegen 16-Jährigen spiele. Und ich könnte aber ja auch sein Lehrer sein. Das heißt, es könnte sein, dass der 16-jährige Schüler und der 38-jährige Lehrer mehr oder weniger die gleichen Hobbys haben und ohne es zu wissen, diesen Hobbys privat auch frönen und sich dabei treffen oder so. Weißt du, was ich meine? Das gab es ja früher nicht. Früher gab die Vorstellung, dass ich in der Schule sitze und, weiß ich nicht, zum Beispiel auf den Tennisplatz gehe oder so und da meinen Lehrer treffe und mit dem Tennis spiele, ist ja absolut unvorstellbar.
Das, na gut, ich würde mal sagen, mit Tennis als Sport jetzt noch, wäre das schon noch vorstellbar gewesen, dass du deinen Lehrer auf
Ja,
dem
schlechtes
Tennisplatz
Beispiel,
triffst.
ja.
Ja, aber ansonsten waren Welten dazwischen, ja. Das war ja auch immer zum Beispiel im Musikunterricht, ja, wenn die Musiklehrer nur mit ihrer Klassik gekommen sind und überhaupt keine Ahnung hatten, wen wir, also jetzt von mir zum Beispiel, als ich Schülerin war, auf welcher Musik wir standen. Die kannten niemanden. Also ich weiß noch nicht mal, ob die geahnt haben, dass es die Beatles und die Stones gibt. Ja, das waren Welten dazwischen. Das war jetzt der Musiklehrer und der Deutschlehrer würde niemals ein Krimi lesen oder irgendeine Liebesschmonzette, sondern es musste dann wirklich immer wertvolle Literatur sein. Und wir haben aber unter der Bank eben ein Krimi gelesen. Also waren wirklich Welten dazwischen. Und da hast du schon recht, dass das jetzt durch die Technik näher kommt. Also ich weiß auch noch, meine Generation Lehrer, wir haben oftmals Hilfe von den Kindern gebraucht, zum Beispiel für diese PowerPoint-Präsentation. Das war ja irgendwann mal, ich weiß nicht, ob das noch so ist, aber es war total in und für ihre Haupt- und Realschulprüfung mussten sie alle eine PowerPoint-Präsentation machen. Und da wäre ich oftmals aufgeschmissen gewesen, wenn ich nicht Schüler gehabt hätte, die das alles eingerichtet hätten, ja. Aber jetzt glaube ich, dass die jungen Kollegen diese Unterstützung nicht mehr brauchen, ja, sondern ebenso wie du sagst, die Generation ist, die mit diesem ganzen Kram groß geworden ist, was ja nicht schlecht ist.
Nee, absolut. Ich mache mal ganz kurz, weil es kratzt doch ziemlich, wenn du sprichst. Ich habe ja auch immer einen leichten Ausschlag im roten Bereich und ich frage mich gerade, woran es liegt. Bist du sicher, dass du durch den Popschutz ins Mikrofon vorne reinsprichst, so wie wir es im Vorfeld abgesprochen haben?
Ja, aber vielleicht habe ich meinen Kopf ein klein bisschen zur Seite gedreht. Ich drehe ihn wieder zurück. Ja?
Ähm,
Ist so
äh,
besser?
es ist, es, es hört sich trotzdem übersteuert an. Red mal weiter. 1, 2, 10 mal bis 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6,
Ja, es
7, 8,
ist immer noch
9,
übersteuert.
10.
Ich weiß aber nicht genau, woran es liegt. Wir haben in Skype schon die Mikrofoneinstellungen runter. Ich wüsste jetzt auch nicht, was man da noch groß machen kann. Ich gucke, dass ich es in der Nachbearbeitung ein bisschen entschärfen kann. Also sorry für alle Zuhörer, wenn das ein bisschen kratzt. Und versuch nicht ganz so laut zu sprechen. Einfach, ich weiß, du bist Lehrerin. Es ist.
So wie du dir das gewünscht hast,
Ja.
von da, dass du mir wieder den Kopf anschraubst von der Mutter deines Schulkameradens, weil sie so eine liebliche Stimme hatte.
Ja, du hast halt schon eine Lehrerstimme. Also ich erinnere mich ja auch, wenn, und das ist lustig jetzt, wo ich selber Kinder habe und merke, wenn man mal, wenn man auch mal schreien muss oder wenn man auch mal schimpfen muss, sage ich mal, wie schwer es ist, eine gute Schimpfstimme zu finden. Also eine
Ja.
Stimme, die klar macht, so jetzt, das war kein Scherz, jetzt ist wirklich, du malst jetzt nicht mit Kugelschreiber auf die Tapete, ja, oder so Geschichten, oder du steckst nicht irgendwelche Sachen deinem kleinen Bruder in den Mund, also so Sachen, wo man wirklich sagt, okay, kein Spaß jetzt, ja, und
Ja.
da eine Tonalität zu finden, bei der das Kind sofort weiß, was Sache ist. Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich kann das ein bisschen. Das habe ich, glaube ich, von dir auch gelernt. Meine Frau tut sich da um einiges schwieriger. Also das habe ich schon auch häufiger mal erlebt, dass wenn sie geschrien hat, weil sie es überhaupt nicht auch gewöhnt ist, weil sie auch so einen lieben Charakter hat und in ihrem Leben viel weniger geschrien und gestritten hat als ich zum Beispiel. Und ich merke das dann, wenn sie dann den Großen mal anmault, dann muss ich fast selber lachen. Ja. Und ich weiß aber, wenn du mal das Wort, wenn du mal lauter geworden bist, da ist das Blut gefroren. Und ich glaube, das ist auch so ein Lehrerding, dass du einfach, du warst ja Lehrerin an der Hauptschule in Frankfurt, an der Karl-Umierendorff-Schule in Frankfurt-Preungesheim, also ein Problemviertel in, oder zumindest damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war das schon, ich würde es schon fast als Ghetto bezeichnen.
Ja.
Und eine Ghetto-Hauptschule ist wirklich wie Dangerous Minds mit Michelle Pfeiffer und dann die kleine Bianca, die irgendwie, wie groß warst du damals?
Wie
1,62?
heute noch 1,62.
Ja. Und ich glaube, da braucht man eben dann auch ein Organ, wie so ein Schutzschild oder wie auch eine Waffe, wo man sagen kann, okay, mit der ist nicht zu spaßen.
Weißt du, das ist ja, das ist richtig. Und was aber richtig Spaß gemacht hat, war, dass die Schüler das ja falsch eingeschätzt haben. Also die erste Stunde ist ja immer der Testlauf, wo sich zeigen wird, wer ist der Herr im Haus. Und dann haben die mich halt gesehen als Junglehrerin mit, was weiß ich, 24 Jahren oder so. Und da sah ich ja wirklich sehr jung aus und
Und gut.
blond, ja.
Also nicht, dass du jetzt nicht mehr gut aussiehst, aber.
Ja, danke, Schätzchen. Ja, natürlich, gut aussehend, blond und klein. Und dann haben die sich schon die Hände gerieben, dass sie mich platt machen. Und dann habe ich meine Stimme erhoben. Und so wie du sagst, dann sind auch 25 Schülern das Blut gefroren. Und das fand ich gut. Das hat mir Spaß gemacht. Und die meisten meiner Freundinnen sind ja viel größer als ich. Und die werden ja immer als viel stärker eingeschätzt als ich, weil sie eben groß sind. Und kleine Menschen, das erweckt Beschützerinstinkte, was ich ja gar nicht mag. Und ich finde es dann klasse, sie alle vorzuführen und ihnen zu zeigen, was eine Hake ist. Also deswegen habe ich schon eine klare, laute Stimme und es ist mir auch keine Klasse auf dem Kopf rumgetanzt, das muss ich sagen.
Warte mal
Und
ganz kurz, wir machen noch mal ganz kurz Pause.
ja.
So, wir haben jetzt ein bisschen versucht, an den Soundeinstellungen rumzustellen und den Pegel irgendwie zu verbessern. Ich hoffe, es hört sich jetzt ein bisschen besser an bei meiner Mutter, aber es kratzt irgendwie immer noch. Ich glaube einfach, es ist ein scheiß Mikrofon. Es ist so ein Billigmikrofon, das wir gekauft haben. Aber ich hoffe, es ist ein bisschen weniger gekratzt jetzt.
Soll ich jetzt was sagen?
Ja. Naja, wir können ja einfach erstmal weiterreden. Wo waren wir denn stehen geblieben? Wir waren irgendwie bei wie sich das verändert hat, mit den Interessen von Schülern und Lehrern, ne?
Ja, genau, dass die Generationen sich jetzt wieder annähern. Das finde ich auch gut so, denn eigentlich sind ja so eher die weltfremden, introvertierten Schüler, die dann später Lehrer werden. Also ich war natürlich eine Ausnahme, aber es waren ja nicht gerade die, wie soll ich sagen, die Stars der Klasse, die beliebtesten Schüler, die später Lehrer geworden sind. Immer so
Ja.
ein bisschen blaustrümpfig oder wie sagt man, bisschen nicht so von dieser Welt.
Aber ich glaube, Lehrer, mittlerweile ist Lehrer schon ein sehr gern gewählter Beruf, weil du hast eine gewisse Planungssicherheit, du bist bestenfalls Beamter. Ich weiß, wobei das weiß ich, ist nicht mehr so, glaube ich, ganz, dass du automatisch Beamter bist. War zu deiner Zeit auf
Schon
jeden Fall, ja.
immer
Ja.
noch, ja. Ja, ich weiß es nicht. Also, um Gottes Willen, ich würde es heute nicht mehr werden wollen.
Ne, warum?
Weil die Kinder so schlecht erzogen sind, beziehungsweise überhaupt nicht erzogen.
Aber das waren sie bei dir damals auch schon nicht. Die waren überhaupt nicht
Doch,
erzogen.
doch, 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 viel besser als heute.
Ja?
Ja, auf meine Schüler lasse ich nichts kommen, die waren viel besser als heute.
Ja. Aber ich
Die haben.
erinnere, das waren alles auch Sozialproblemfälle damals,
Ja, das
zumindest bei dir
stimmt.
in der Schule.
Die hatten es sehr schwer, die Kinder, ja, da hast du recht. Aber sie haben irgendwie, doch, sie haben noch mehr Respekt gehabt vor Erwachsenen und im Rahmen.
Was glaubst du, woran
Ja.
das liegt, dass Kinder heute weniger Respekt haben vor Erwachsenen, wenn du das, wenn, mal angenommen, diese Beobachtung stimmt?
Na, wenn ich das sage, stimmt es doch. woran ich das festmache?
Nee, woran es liegt.
Woran es liegt? Naja, an den Eltern natürlich,
Also an der
die.
Erziehung, ist die zu lasch
Ja.
geworden in deinen Augen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Zu lasch und zu wenig konsequent und ja, den Kindern wird auch zu wenig abverlangt. Das ist alles in Watte gepackt. Und das wird noch mal bitter, wenn die richtig erwachsen werden und mitkriegen, dass das kein Honigschlecken ist, erwachsen zu sein. Dass dann keiner mehr da ist, der ihnen jeden Kieselstein aus dem Weg fegt. Und weißt du, jetzt können ja die Eltern in die Schule rennen und sich beschweren, dass der Lehrer ein Vollidiot ist, weil er dem Kind eine 5 gegeben hat, weil das Kind ist ja eigentlich genial, weil ja alle nur noch geniale Kinder kriegen. Und der Lehrer ist eben einfach unfähig, es zu motivieren und unfähig hier und unfähig da und dort und blub. Und dann, wenn das geniale Kind vielleicht es doch schafft, eine Berufsausbildung abzuschließen und dann den Job nicht kriegt, dann können die Eltern nicht mehr kommen und dem Chef sagen, er ist ein Idiot, sondern dann muss das Kind im Leben klarkommen. Und das sehe ich so nicht mehr unbedingt gewährleistet, weil es ja alles goldene Brillanten sind.
Ich muss noch mal sagen, es kratzt leider immer noch. Du geh mal ruhig ein bisschen weiter weg vom Mikrofon, wenn du reinsprichst. Du musst gar nicht so nah ans Mikrofon rein. Ich glaube, weil ich kann dich immer noch lauter drehen, aber ich krieg das Kratzen in der Nachbearbeitung kriege ich nur schwer raus.
Soll ich vielleicht mal versuchen, eine ganz liebliche Stimme zu haben?
Ja, es ist. Wie weit sitzt du jetzt ungefähr weg vom Mikrofon? Also beim Reinsprechen. Wie weit sind deine Lippen vom Mikrofon entfernt?
50 Zentimeter
So
oder?
weit, echt?
Ja.
Okay, ich weiß einfach, dann ist vielleicht einfach auch das Mikrofon am Arsch oder so. Das ist, ich hoffe, ich kann da in der Nachbetrachtung, in der Nachbearbeitung noch was machen. Ja, ich beobachte zumindest das, aber ich meine, meine Branche ist natürlich auch nicht unbedingt repräsentativ, wobei mittlerweile ja viele junge Menschen auch in Medienunternehmen arbeiten und da ist es, glaube ich, relativ ähnlich oder so. Aber also ich merke auch schon, das Anspruchsdenken ist ein anderes bei jungen Arbeitnehmern, als das noch bei uns war. Also ich habe ja vor 18 Jahren angefangen und Wenn ich überlege, was ich da an Kohle gekriegt habe bei Giga und was ich im Gegenzug dafür, was im Gegenzug von mir erwartet wurde, da würden wir heute vermutlich keinen einzigen Mitarbeiter für kriegen. Also das ist echt krass geworden.
Ja, es ist ein sehr großes Anspruchsdenken und es ist vor allen Dingen auch so eine, ich merke das zum Beispiel, also wenn ich zur U-Bahn laufe, ich weiß nicht, habe ich dir das schon erzählt, dann kommt ja zu bestimmten Zeiten ein ganzer Pulk von Studenten aus der U-Bahn hoch.
Also die schlimmsten, die Studenten.
Nein, aber sie sind einfach, also auf dem Fahrrad sind sie für mich die größte Gefahr, mehr als jedes Auto, weil sie nur noch verkabelt, verstöpselt sind und auf ihr Handy gucken und nicht im Straßenverkehr teilnehmen. Also vor denen muss ich mich richtig in Acht nehmen, weil die schmeißen mich sonst vom Rad, weil sie nicht gucken, wo sie laufen. Aber sie kommen.
Du meintest, wenn du Fahrrad fährst, oder meintest du, wenn die Fahrrad fahren?
Die fahren kein Fahrrad. Die fahren kein Fahrrad. Es tut mir leid.
Echt hier? Also hier in Hamburg schon?
Ja, hier nicht. Ich weiß ja, in Hamburg, ihr habt ja auch tolle Fahrradwege, aber hier ist es ja in Frankfurt nicht so. Also jedenfalls, sie kommen aus der U-Bahn raus und das sind ja Hunderte, die dann zu einer bestimmten Uhrzeit aus der U-Bahn rauskommen und dann durch die Straße laufen. Und der Bürgersteig in der Holzhausenstraße ist ganz schmal. Und die laufen dann zu viert in einer Reihe. Das heißt, ich müsste mich eigentlich, ich bin ja in.
Ja, aber du musst auch, Moment, aber du bist ja Fahrradfahrer, du musst auf der Straße fahren, wenn kein Fahrradweg da ist.
Nein, nein, ich rede jetzt, als wenn ich zu Fuß laufe.
Ach so,
ja. Das war ein kleiner, ich bin kurz abgeschweift. Mhm. Geschweift? Ja. Ja. Jedenfalls laufen die zu viert in einer Reihe und kommen mir entgegen. Und ich müsste jetzt eigentlich mich in Luft auflösen, weil sie weichen nicht aus. Und wenn ich es jetzt, je nachdem, wie ich drauf bin, es drauf ankommen lasse, dann rempeln wir zusammen. Es kommt keiner auf die Idee, zu sagen, ich muss zur Seite gehen, da kommt eine ältere Dame mir entgegen. Nö, die laufen zu viert in einer Reihe und entweder weiche ich aus auf die Straße, oder wir knallen aneinander. Und wenn wir aneinander knallen, dann maulen die mich noch an und sagen, ey,
naja, was geht?
Ja, dass ich dann eine passende Antwort habe, weißt du ja. Aber das ist dann so, wo ich denke, sag mal, wo sind wir denn? Also so dieses Platzgreifende, dieses...
Aber glaubst du wirklich, dass sich das verändert hat? War das nicht früher? War nicht junge Leute in ihrer Gedankenwelt, gerade junge Erwachsene, die ja so eine gewisse Egozentrik haben, die gar nicht bemerken, dass die Welt sich gar nicht nur um sie dreht? Ich habe das Gefühl, das ist letztendlich schon auch jetzt nicht nur eine Besonderheit, die heute vorherrscht, sondern das gab es eigentlich schon immer. Man ist einfach in dem Alter auch unfassbar mit sich selbst und seinen allem beschäftigt. Und das hat alles so eine Tragweite und Wichtigkeit, oder nicht?
Ich weiß nicht. Also zum Beispiel, als ich mit deiner Schwester, als sie Baby war, mit dem Kinderwagen unterwegs war, dann gibt es ja diese genialen U-Bahn-Stationen in Frankfurt, wo du mit dem Kinderwagen oder wenn du jetzt behindert wärst im Rollstuhl nicht in die U-Bahn kommst. Ja. Da ist dann so eine Schiene am Rand, wo man mit einem Rad dann einen Kinderwagen da drin balancieren soll. Das habe ich mal probiert. Da ist mir dann deine Schwester aus dem Kinderwagen entgegengeflogen und der Wagen mit Karacho die Treppen runtergebrettert. Das war das erste und das letzte Mal, dass ich das gemacht habe. Das heißt, ich stand immer mit Kinderwagen an der U-Bahn, wo es die Treppen runterging und habe darauf warten müssen, dass jemand mir hilft. Und heute ist es auch so im Zug, wenn ich zu euch fahre. Wer mir hilft, sind in der Regel Frauen im Zug, andere Frauen, kein Mann und schon gar nicht junge Menschen. Und damals mit dem Kinderwagen, es waren immer die die Schüler, die mir geholfen haben. Also sorry, die Männer nie.
Ja, sind wir ja schon beim Thema. Ich würde gerne
Ja.
mal mit dir ein bisschen über den aktuellen Feminismus reden. Ich weiß
Ja.
nicht, inwiefern du es mitkriegst. Du bist nicht mehr an der Schule, aber es wäre hochinteressant, wie du das alles siehst. Du hast es ja auch mitgekriegt, diese MeToo-Debatte um Harvey Weinstein, diesen Hollywood-Producer. Das hast du mitgekriegt, ne?
Natürlich.
Und daraus hin ist ja auch noch mal so eine, würde ich sagen, eine Bewegung entstanden, die bis dahin ging, dass es Hashtags gab wie wie was All Men Are Shit oder irgendwie sowas. Also alle Männer
Ja.
sind scheiße, und fast schon reaktionäre Bewegungen, die letztendlich in meinen Augen genauso sexistisch sind wie das, gegen das sie teilweise ankämpfen. Mich würde aber mal interessieren, als du bist, muss man sagen, für mich eine Ultra-Emanze schon immer gewesen. Du warst schon immer Feministin. Es ist eigentlich dein beherrschendes Thema für die Gleichberechtigung der Frauen gekämpft. Nicht nur in deinem Berufsleben, auch auf politischer Ebene teilweise. Früher noch bei der GEW. Du hast dich dafür immer stark gemacht, sag ich mal, eine unabhängige Frau zu sein. Und das ist eigentlich das, was ich habe das auch mal in einer ähnlichen Art und Weise getweetet, dass, was ich mit Feminismus, Emanzipation und Gleichberechtigung eben verbinde, ist eben auch das, was du uns vorgelebt hast, in einer Zeit, wo es, glaube ich, eher Standard war, dass Eltern oder Frauen oder Mütter, besser gesagt, in den 50er, 60er, 70er Jahren eigentlich die klassische Hausfrau waren, zu Hause geblieben sind, das Essen gemacht haben, eingekauft haben und die Kinder erzogen haben, während der Mann das Geld verdient hat und abends beim Stammtisch mit seinen Freunden saß, irgendwie so. Ne? Das war, korrigier mich, wenn es falsch ist, aber das war ja so ein bisschen das Standardbild. Nicht alle waren so, das hat sich, glaube ich, mit der Zeit immer mehr geändert, aber zu dem Zeitpunkt, wo du Mutter wurdest, war das durchaus noch so. Und du durch die Scheidung und dadurch, dass du quasi meine Schwester und mich alleinerziehend großgezogen hast und voll berufstätig warst, hast du meiner Meinung nach ein Frauenbild zwangsweise auch vorgelebt, wo ich sagen würde, das ist für mich auch eine Form von Feminismus oder Emanzipation, wie ich sie kennengelernt habe, und nicht purer Hass auf Männer, beziehungsweise wenn der Artikel für ein Wort falsch gewählt ist oder die Endung falsch gewählt ist oder keine Ahnung. Wie siehst du diese ganze Debatte? Wie hat sich das entwickelt?
Ja, Schätzchen, du bist mein Sohn. Ich sehe das genauso wie du. Also es hat Emanzipation hat gar nichts, überhaupt nichts mit einem Hass auf Männern zu tun. Ich provoziere ja gerne, wie du weißt, und es macht mir Spaß, Sachen auszusprechen, die andere vielleicht denken und nicht trauen zu sagen, auch auf die Gefahr, dass man mich missversteht und ich dann böse bin. Aber es ist so, wie soll ich sagen, es fängt damit an, dass man sich für sein eigenes Leben selbst verantwortlich fühlt. Und das ist unabhängig von einem Geschlecht. Und für mich war das in jedem Fall, dass ich immer gesagt habe, ich muss von dem Geld, was ich verdiene, muss ich mich selbst ernähren können. Es war nicht so, dass ich, obwohl ich eigentlich von meinen Eltern dazu animiert wurde, weil ich eben gut aussah und das wie ein Kapital gehandelt wurde, dass ich halt eine gute Partie mache und reich heirate. Das hat mich abgestoßen, weil ich kam mir vor wie eine Kuh auf dem Markt, die verkauft wird. Für mich war es wichtig, eine finanzielle Unabhängigkeit zu haben für einen Mann. Und da beginnt für mich eigentlich die Emanzipation, dass ich für mein Leben selbst verantwortlich bin. Das heißt, Ja, nicht nur für meinen Friseurbesuch, sondern eben auch für mein Essen, mein Trinken, meine Wohnung, mein Auto. Und das habe ich bis heute so gehalten und bin auch sehr glücklich damit.
Also
Natürlich.
auf gut Deutsch unabhängig zu sein von einem sozusagen Provider.
Ja, natürlich, weil erstens mal begibst du dich damit in die Hand von jemandem, wo du nicht weißt, ob das wirklich lebenslänglich gut geht. Das ist nun mal so. Und dann, wie sieht es denn dann aus? Und deswegen haben wir ja auch so viele Frauen in Altersarmut. Also gerade bei meiner Generation und auch noch davor, wenn sie noch leben, wie deine Oma, die eben alles auf eine Karte gesetzt haben, auf den Typ, den sie geheiratet haben, der sie ernährt. Und dann ist natürlich genau dieses Bild, so wie du es beschrieben hast, war natürlich auch so, die Frauen haben auch nichts zu sagen gehabt. Und ich habe das auch noch bei Freundinnen erlebt, die auch nach diesem Schema gelebt haben, dass die eigenen Kinder, sprich so alt wie du und deine Schwester, dann der Mutter gesagt haben, du hast doch gar nichts zu melden, du hast ja noch nie in deinem Leben gearbeitet und du hast noch nie in deinem Leben Geld verdient. Also auch die Anpassung an den Mann auf der finanziellen Ebene, die Versorgung der Kinder als Mittelpunkt seines eigenen Lebens zu sehen, endet dann darin, dass die Frauen entweder in Altersarmut enden oder aber von ihren eigenen Kindern missachtet werden, dass sie angeblich nichts geleistet haben, obwohl das sicherlich sehr viel Arbeit ist, so eine Hausfrauenarbeit, die ich aber auch gemacht habe. Nicht gerne, aber man macht halt nicht alles gerne, was man machen muss.
Aber
Das hat aber gar nichts mit Männerhass zu tun.
nee,
Also
ja.
es hat was, ich glaube,
Aber bei
auch das
diesem
die
Männer,
Kultur sagt.
ich will jetzt auch, ja, ich will dem Feminismus generell auch keinen Männerhass unterstellen. Ich will nur sagen, dass es so Auswüchse gibt, wo man das Gefühl hat, dass da so reflexartig schon auf Sachen eingeschlagen wird. Und die rühren halt schon auch ein bisschen daher, dass zum Beispiel gibt es ja jetzt dieses Wort Mansplaining. Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst. Weißt du, was das ist, Mansplaining?
Nee, das kenne ich nicht.
Oder Manspreading. Das sind zum Beispiel Männer, die sich so in die U-Bahn breitbeinig setzen,
Ja.
während links und rechts zum Beispiel dann Frauen sitzen, eingequetscht, während der Mann da breitbeinig sitzt, wie der König. Das wäre Manspreading. Oder Mansplaining ist halt, wenn Männer das Gefühl haben, sie müssten der Frau von oben herab, sage ich mal, erklären, wie es funktioniert, weil sie anscheinend zu doof ist, das selber zu machen. Und dann wird dann von Mansplain, pass mal auf, ich erkläre dir mal, wie das hier dazu, so, ne, so ein bisschen. Das sind ja alles so Auswüchse der Macho-Kultur, sage ich mal,
Ja.
die du ja auch hast, die ich auch hasse, aber es gibt natürlich auch so Schnittmengen, wo es halt unglaublich schwer ist. Zum Beispiel, gut, bei Manspreading, also wenn einer sich einfach so breitbeinig dahinsetzt und null Sensibilität hat, dass andere gequetscht sitzen, das ist einfach nur peinlich und dumm. Aber wenn du irgendwas nicht hinkriegst, zum Beispiel das Mikrofon ist übersteuert bei dir und ich es dir erkläre, wann ist es Mansplaining? Ja, wann erkläre ich jetzt? Also was ich versuche zu sagen ist, als Mann traut man sich vielleicht schon gar nicht mehr zu helfen oder es trifft vielleicht auch die Männer mittlerweile, die einfach nur hilfsbereit sein wollen und die helfen wollen, weil die Frauen teilweise reflexartig um sich schauen. Ich brauche keinen Mann, der mir das erklärt, weil sie sich schon davon angegriffen fühlen, dass ein Mann ihnen was erklärt. Und das ist so diese Balance zwischen, du hast hier den Ultramacho, der die Frau sozusagen jovial von oben herab behandelt und einem einfach hilfsbereiten, netten Mann vermischt sich alles in einem Hashtag teilweise. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das sind ziemlich unselbstständige, überkandidelte Frauen, die so reagieren. Weil, wie soll ich sagen, es hat ja gar nichts mit Emanzipation zu tun, wenn man seine Grenzen anerkennt. Also ich
Geh noch ein
kann,
bisschen weiter vom Mikro weg, bitte, Mama.
wenn man seine Grenzen anerkennt, ja, ich kann eben keine Waschmaschine die Treppe rauftragen. Muss ich auch nicht. Ich muss ja nicht alles können.
Na gut, das ist ja
Und
eine physische Geschichte.
wenn ein Mann sich breitbeinig so in der U-Bahn neben mich setzt, dass ich keinen Platz habe, dann sage ich zu ihm, er möge sich bitte nicht so breit machen. Das ist das, was ich meine. Verstehst du? Nicht sich dann wegsetzen und auch nicht eingeschüchtert sein. Und wenn jemand anfängt, dir die Welt zu erklären, das kenne ich ja sehr gut, weil dein Großvater war ja ein super Macho. Deswegen habe ich mir auch geschworen, ich werde niemals in meinem Leben einen Macho an meiner Seite haben und das ist mir auch gelungen. Das war furchtbar. Das Einzige, was ich dann machen konnte, war es zu meinen Gunsten ausnutzen. Wenn er mir die Welt erklären durfte, habe ich ein paar Schuhe gekriegt. Und da war ich happy. Dann durfte er halt mal sich wie ein Dicker fühlen. Das ist eben, was ich meine, das Selbstbewusstsein, was man als Frau hat. Ich fühle mich keinem Mann unterlegen und kann dennoch meine Grenzen zugeben, sowohl egal auf welchem Gebiet, körperlich, sportlich, intellektuell. Es macht mir nichts aus zu sagen, das kann ich nicht, hier brauche ich Hilfe. Aber das hat mit Gleichberechtigung und Emanzipation nichts zu tun. Und ich finde, in eurer Generation, also deine Männergeneration, ist schon wesentlich sympathischer als die aus meiner Generation. Da war es sehr schwer, keinen Macho zu finden. Während wenn ich die jungen Väter auf dem Spielplatz sehe, dann geht mir das Herz auf. Dann geht mir wirklich das Herz auf und dann denke ich, ja, das war gut, wofür ich gekämpft habe. Es hat sich doch was für die Frauen geändert. Und
Aber die Frage ist ja auch, hat sich schon genug geändert?
nein, natürlich nicht. Natürlich hat sich nicht genug geändert. Guck doch mal in den Bundestag, wie viele Typen da sitzen. Die sind doch nicht besser qualifiziert als die Frauen. Das ist doch
Aber da ist
lächerlich.
die Frage, ganz kurz, wie weit sitzt du jetzt vom Mikrofon weg? Ich muss, sorry, dass ich das dauernd frage, aber es kratzt
Ich
und
gehe jetzt,
kratzt.
ich gehe gleich aus dem Zimmer. Jetzt bin ich ungefähr 1 Meter weg.
Okay. Ja, versuchen wir es mal so. Ja, Bundestag, red weiter.
Ja, wie viele Männer und wie viele Frauen da sind. Jetzt nur mal ein Beispiel. Noch schlimmer ist es ja in irgendwelchen Vorstandsetagen, ja. Es ist ja lächerlich zu glauben, dass diese Männer alle intelligenter als die Frauen sind und deshalb im Bundestag sitzen. Ganz abgesehen davon sitzt ja da kaum ein intellektueller und besonders intelligenter Mensch. Aber ich kann nur sagen, ich wurde ja auch mal gefragt, warum ich Schulleiterin geworden bin. Und ich habe gesagt, ich habe unabhängig, natürlich, dass es auch einen finanziellen Reiz gab, ich habe gesagt, ich habe so viele miese Chefs gehabt. Also wenn das reicht, dass ich so mies bin wie die Typen, die meine Vorgesetzten waren, na bitte, dann mache ich den Job auch. Und genauso sehe ich das. Da ist zum Beispiel noch ganz viel, was sich ändern muss, wo es noch eine wesentlich größere
Aber
Selbstverständlichkeit sein muss, dass Kinder gemeinsam erzogen werden und nicht, wie du es jetzt bei deiner Schwester siehst, die paar Tage aufgebraucht sind für Kinderbetreuung und Panik schiebt,
okay,
ja?
ganz kurz, eins nach dem anderen. Erstens, geh doch noch mal näher ans Mikrofon. Ich habe das Gefühl, das bringt gar nichts. Also versuch durch den Popschutz direkt ins Mikrofon zu sprechen.
Okay.
Versuch einfach nicht so laut zu sprechen, aber geh ruhig näher ran, so 10, 20 Zentimeter würde
Gut,
ich mal versuchen, weil jetzt haben wir noch den Raumhall zusätzlich, das
ich
ist auch
brauche
scheiße.
eine liebliche Stimme,
Ja,
eine zarte, liebliche
du
Stimme.
hast einfach ein lautes Organ und ein scheiß Mikrofon. Ich habe mal gerade nachgeguckt, also im Bundestag ist es tatsächlich so, das ist jetzt von Stand Oktober 2017. Von 709 Abgeordneten sind 219 Frauen und 490 Männer, also mehr als doppelt so viele Männer. Die Frage, die sich mir stellt, ist aber natürlich auch, ich weiß, ich führe hier mal Jordan Peterson ran, der natürlich ein sehr konservativer Sprecher ist, den der aber auch viele kluge Sachen sagt, ein Professor aus Toronto, muss man natürlich immer mit Vorsicht genießen. Nicht alles ist da Gold, aber ein paar Sachen sind interessant, die er beobachtet hat. Bei dieser ganzen Gender-Debatte, da geht es eben auch darum, dass
Ja.
dass Gleichberechtigung für ihn nicht bedeutet, Equity of Outcome nennt er das, sondern Equity of Opportunity. Also, dass Gleichberechtigung bedeutet, dass Frauen und Männer die gleichen Chancen sozusagen haben, etwas zu erreichen, und nicht unbedingt im Ergebnis alles gleich sein muss. Also sprich, die Gehaltsdebatte, sagt er, ist deshalb teilweise verfälscht, weil Frauen in ähnlichen Positionen durchaus laut der Statistik nicht viel weniger verdienen als Männer in gleichen Positionen. Es ist einfach eher so, sagt er, dass viele Frauen zum Beispiel in Pflegeberufe gehen, während viele Männer in versuchen, die Karriereleiter hochzuklettern, was auch, und er begründet das auch mit in der Natur der Menschen liegt, sprich, dass Männer eher kompetitiver sind, also dass das, was du eben brauchst, um an die Spitze eines Unternehmens sozusagen zu kommen, liegt dem Mann eher als der Frau, die zum Beispiel eher hilfsbereiter ist, vielleicht auch sich eher zurückhält. Das gilt natürlich nicht für alle. Du bist zum Beispiel auch eher, was das angeht, eher männlich geprägt. Und deshalb gibt es ja auch Frauen als CEOs. Aber dass die meisten, also wenn man rauszoomt, ist es eben so, dass Männer mehr kompetitiv sind und deshalb auch höher steigen in Firmen. Weißt du, was ich meine?
Ja, natürlich.
Und dass du das eben nicht durch den Staat regulieren kannst oder solltest. So, das ist so, ich hoffe, ich habe es einigermaßen wiedergegeben.
Ja, also durch den Staat soll sowieso nichts reguliert werden. Da wird schon genug reguliert. Das ist nicht mein Thema. Aber da ist natürlich auch was dran, ja, weil ich weiß, dass ich schon sehr untypisch bin. Und auch das hat sich, ja, sieht man ja auch an deiner Generation, dass da die Frauen wieder eigentlich für mich einen Schritt zurückgehen. Und auch nicht so das Bedürfnis haben oder die Power haben. Was ich meine, ist aber, dass die Möglichkeiten gegeben werden müssen. Und dass es im gesellschaftlichen Denken selbstverständlich sein sollte, dass Männer und Frauen berufstätig sind, und zwar nicht Frauen in Teilzeit als Zuarbeiter für den Mann, weil ich wette, ich kenne solche Statistiken jetzt nicht, was du vorgelesen hast vom Bundestag, aber ich wette mit dir, wenn du eine Statistik hättest, wie viele Frauen hinter den Kulissen im Bundestag arbeiten, also sprich Sekretärinnen, Assistentinnen, bla, keine Ahnung, was es da noch für Jobs gibt, dass da das Verhältnis genau umgekehrt sein wird. Also das Zuarbeiten ist eben leichter zu regeln in Teilzeit, und Frauen werden halt auch Mütter.
Aber das ist ja einfach auch ein, ich sag mal, so doof sich anhört, und das macht es eben einfach auch in der Debatte, finde ich, schwierig. Es ist nun mal ein Fakt, dass nur Frauen Kinder kriegen können.
Klasse, ja.
Naja, aber es ist halt so, und das bedeutet halt erstens die Schwangerschaft, und es bedeutet auch nach der Schwangerschaft, sage ich mal, eine gewisse Erholungszeit, und da ist es ja dann auch ganz unterschiedlich. Ich kenne viele junge Mütter, die durchaus ehrgeizig sind im Beruf, die engagiert sind, die auch Bock haben auf Karriere und 0,0 sagen, ich werde hier Hausfrau oder so, die aber trotzdem nach der Geburt 1-2 Jahre erstmal Auszeit wollen, um sich mit dem Kind zu beschäftigen und um das Kind zu kümmern.
Genau.
Und das ist aber dann nun mal ein Nachteil in einer gewissen Weise, den Männer nicht haben.
Nein, aber da dürfte zum Beispiel dürfte es nicht passieren, dass die Frauen dann ihren Job verlieren. Ja. Es dürfte nicht passieren, dass sie, wenn sie dann wieder einsteigen in den Job, dass sie quasi nicht attraktiv sind auf dem Arbeitsmarkt, weil man befürchtet, dass sie entweder noch ein Kind kriegen.
Aber ich verstehe genau, was du sagst, und ich rede jetzt mal hier als doppelt Betroffener, weil zum einen meine Frau von sowas betroffen ist als Berufseinsteigerin, aber sie Glück gehabt hat, dass sie wieder ihren Job nehmen konnte. Aber zum Beispiel meine
Ja.
Schwester genau das jetzt
Ja,
trifft, was du
genau.
gesagt hast, ja, dass sie auch jetzt ihren Job quasi verliert, sich einen neuen Job suchen muss, weil sie als Teilzeitmutter nicht mehr attraktiv ist für ihren Chef sozusagen oder für ihr Unternehmen, für das sie arbeitet, und aber auch gleichzeitig, weil dadurch, dass ihre Kinder auch sehr viel krank sind, sie auch ständig zu Hause ist, ihr Mann außerhalb arbeitet. Also die gesamte Konstellation ist, dass sie einfach sehr viel fehlt bei der Arbeit. Unverschuldet, aber sie fehlt. Und da ist natürlich auch die Schwierigkeit, sage ich mal, und das sage ich jetzt als Arbeitgeber, als jemand, der also auch junge Leute beschäftigt und auch von sowas betroffen ist. Wir sind vielleicht aber auch nicht repräsentativ, sage ich auch, weil wir ein Hippie-Verein sind, aber so eine Bank oder so, wo jetzt meine Schwester arbeitet oder Versicherung oder was, wo das eher auch nicht so familiär ist wie bei uns, sondern wirklich einfach, sage ich mal, einfach nur Nummern sind. Da sagt sich natürlich dann der Chef, naja gut, ey, die ist ja dauernd weg, ja. Natürlich kann sie nichts dafür, aber sie ist halt ständig nicht da, entweder weil sie schwanger ist oder weil die Kinder krank sind oder sonst irgendwas. Und de facto, auch wenn es nicht fair ist, auch wenn es nicht nett ist, ist es ja so, dass es natürlich unattraktiver ist für den Arbeitgeber, als jemanden zu haben, der ranklotzt, der dauernd da ist und der funktioniert. Also, das ist ja einfach auch nicht nur eine emotionale Sache, oh, die ist dauernd da oder die ist junge Mutter und die hat, sondern es ist ja wirklich einfach aus der wirtschaftlichen Perspektive gesehen wirklich so, dass meine Schwester in dem Fall wahrscheinlich unattraktiver ist im Sinne der Arbeitskraft als eine Frau, die keine Kinder hat. Wie willst du das, also
Ja.
wie willst du, das müsste dann im Prinzip, ich weiß nicht, wie man es macht, da müsste es ja dann vom Staat einen Ausgleich geben oder es müsste irgendeine Form geben, die den Arbeitgeber sozusagen kompensiert. Oder man, also, weil sonst sagt, natürlich sind Unternehmen sind ja auf Wirtschaftlichkeit getrimmt im Kapitalismus. Die wollen das Maximum an Ergebnis, den größten Gewinn rausholen und den holst du dir natürlich mit produktiven Arbeitskräften. Also es ist ja irgendwie auch, ich will damit nicht Arbeitgeber in Schutz nehmen. Wie gesagt, ich leide ja selber drunter, weil ich sehe, wie meine Schwester gerade leidet. Aber ich frage mich halt, wie man das Problem lösen soll.
Ja, gut. Ich denke halt, erstens mal müssten die Bedingungen so sein, dass eben nicht nur die Mutter sich frei nimmt, wenn das Kind krank ist, sondern eben der Vater auch. Und da kann es nicht sein, dass man in einem bestimmten Beruf für zwei Kinder 3 Tage hat im Jahr. Das ist lächerlich. Das ist einfach lächerlich. Es leidet doch auch unsere Gesellschaft darunter. Es heißt doch, dass die Deutschen zu wenig Kinder kriegen. Da soll man sich doch mal ernsthaft Gedanken machen, woran das wohl liegt, ja?
Klar.
Das ist doch, naja gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Und dann in dem Moment, wo das auf 2 Schultern verteilt wird, ist es ja schon die Fehlzeit der Frau wesentlich geringer. Und man weiß ja, wenn Kinder in den Kindergarten kommen, beziehungsweise in die Kita, dass dann eben im Winter eine Erkältung jagt die andere. Wenn das dann eben halbiert wird, dann ist das schon mal eine Hilfe. Dann könnte man auch darüber nachdenken, dieses Homeoffice, ja, das hat ja deine Frau gemacht. Das fand ich auch klasse, dass sie das machen kann. Bestimmte Arbeiten kannst du doch heutzutage vom Computer überall machen. Ich sehe doch, wenn ich im Zug zu euch fahre, die Männer, die neben mir im Zug sitzen, die haben den Computer. Ich sitze da und lese einen Roman, ja, und die haben den Computer vor sich. Und ich muss ja dann neugierig, wie ich bin, was die da so gucken. Und dann haben die halt 1000, boah, stinklangweilige Tabellen und Grafiken vor sich. Und die arbeiten im Zug, ja. Also könnte man ja auch dann für so ein paar Tage nur Homeoffice einer Mutter gewähren und einfach die Fehltage erhöhen. Wenn man, also wie soll ich sagen, man kann nicht alles im Leben haben, das stimmt schon, aber ich finde halt, das ist so ein Die Altersarmut, die bei den Frauen entsteht, wenn sie nicht berufstätig sind oder nicht selbst genug für ihre Rente eingezahlt haben, ihr werdet das ja sehen. Ich bin ja privilegiert mit meiner Pension, das weiß ich sehr wohl. Und ihr werdet sehen, welchen Hungerlohn an Rente ihr mal bekommen werdet. Und lasst es dir sagen, es ist ein Irrglaube, dass wenn man alt ist, dass man weniger Geld braucht oder weniger Raum braucht. Das ist alles Blödsinn. Manchmal braucht man sogar noch mehr Raum, als wenn man jung verliebt war, also damit man sich nicht auf den Geist geht. Also so die Vorstellung, ach, die Leute sind alt, die brauchen kein Auto mehr, die brauchen nicht mehr in Urlaub zu fahren und die können auch in zwei Zimmern wohnen und wenn sie beim Aldi einkaufen gehen können, dann ist doch gut, ist also völlig gaga. Und wenn jetzt die Frau nur immer halbtags arbeitet und weil zum Beispiel auch der Kindergarten und der Hort nicht flexibel ist oder wenn du überlegst jetzt zum Beispiel, wie das bei deiner Schwester ist, dass die alle naselang zumachen, wo ich denke, die haben sie doch nicht mehr alle. Oder zum Beispiel das System, was uns nicht getroffen hat, weil ich ja selber Lehrerin war, 6 Wochen Sommerferien. Für uns drei war das 6 Wochen Yippie. Aber für alle anderen normalen berufstätigen Menschen, ich muss jetzt schon sagen, normal, ist ja auch absurd, es sind 6 Wochen Sommerferien der Horror. Du kannst doch nicht 6 Wochen, du hast doch nicht, jetzt müsste ich richtig rechnen, wie viele Tage das sind, im Schnitt gibt es 30 Urlaubstage, ja. Dann kommen 3 Wochen Osterferien, dann kommen 2 Wochen Weihnachtsferien, dann kommen 2 Wochen Herbstferien, also ich glaube, die Lehrer haben 13 Wochen Urlaub.
Ja, ich habe das auch neulich, ich komme ja jetzt in dieses...
Du bist die Schule zu.
Ja, ich komme ja jetzt, also ab nächstem Jahr kommt ja mein Großer in die Schule und man plötzlich verschieben sich so die Probleme, auch bei der Urlaubsbuchung und so weiter, was vorher kein Problem war. Ich habe ja ein bisschen den Luxus, dass ich jetzt in dem Sinne keine festen Urlaubstage habe. Allerdings tendiere ich ja ich tendiere eher dazu, weniger Urlaubstage zu nehmen, als mir zustehen. Aber zumindest ist es nicht repräsentativ jetzt bei mir. Bei meiner Frau ist es natürlich ganz was anderes, weil die ganz klassisch Urlaubstage hat, als Teilzeit also sogar noch weniger.
Genau.
Und das Ding ist halt wirklich aber auch, dass so Sachen wie Kindertouren und solche Sachen einfach in den Urlauben keine Kurse anbieten. Und wir waren jetzt gerade auch damit konfrontiert, dass ich bin ja sehr spät in Sommerurlaub gefahren und wir kommen quasi aus dem Sommerurlaub zurück und dann war schon wieder Herbstferien. Mhm. Also es waren zwischen Sommerferien und Herbstferien waren gerade mal 6 Wochen. Mhm. Das heißt im Prinzip machen auch die ganzen Veranstaltungen für Kinder machen Urlaub. Also in unserem Fall Gott sei Dank nicht die Kita, aber es gibt auch genug Kitas, die während der Ferien zumachen. Und jeder, der Kinder hat, der weiß, wenn du dann sitzt du zu Hause mit deinen Kindern von morgens bis abends, plus die Vereine, ja, machen auch Urlaub. Das heißt, du kannst nicht mal mit denen in irgendwo hingehen. Das ist eine nervliche psychische Belastung, mal ganz abgesehen davon. Die nicht ohne ist, gerade wenn die Kinder noch nicht in einem Alter sind, sage ich mal, wo sie alt genug sind, ohne die Eltern schon Entertainment zu frönen, ja, sei es, dass sie alleine zu ihren Freunden gehen können, sich verabreden, irgendwas machen, Sport machen oder so, das kommt ja irgendwann, aber gerade so, wenn die Kinder nicht mehr im Babyalter sind, aber auch noch nicht im Schulalter oder ein bisschen älter, ist Urlaub oder Ferien teilweise echt eine Herausforderung für viele junge Eltern.
So ist es. Und das ist doch aber systembedingt. Und das heißt für mich, also auf jeden Fall in Deutschland, ich denke in Frankreich ist es ganz anders. In Deutschland geht unser gesellschaftliches System doch nach wie vor von der klassischen Rolle der Frau aus. Und zwar flächendeckend, dass die Frauen zu Hause sind und eben das alles abdecken. Denn wenn die Schule 13 Wochen zu hat und es nicht genügend Hortplätze gibt, wie soll das denn eine Familie schaffen? Wie soll sie das denn organisieren, wenn beide Eltern berufstätig sind? Das heißt, da kommt ja, das sehe ich ja jetzt, wo ich nicht mehr arbeite. Du siehst ja in den Ferien auf dem Spielplatz keine jungen Eltern, du siehst ja alles meine Generation. Da rücken jetzt die Großeltern an und müssen die Kinder während der Ferienzeit, während der Schulferienzeit auf dem auf dem Spielplatz bespaßen, ja, weil die Eltern arbeiten. Das heißt, das ganze System ist nach wie vor ein extrem veraltetes System, was ich nicht akzeptiere, weil es ist anders zu organisieren. Es geht anders zu organisieren, aber dazu muss man im Kopf umdenken. Und man muss, ja, und wenn eben gejammert wird, dass die Deutschen keine Frauen, die Frauen keine Kinder mehr kriegen, dann hat das gute Gründe. Weil, wie gesagt, ich spreche das nochmal an mit eurer Rente, nicht jeder Frau ist es vergönnt, einen reichen Mann abzukriegen, ja, und dann sich darauf zu verlassen, wenn das das Lebensmodell sein sollte. Also muss man, und heutzutage guckt ihr doch mal an, was die Mieten in Frankfurt oder in Hamburg kosten. Wie soll das denn ein Mann alleine schaffen und dann noch zwei Kinder? Und dann kommt das Anspruchsdenken der Kinder. Das ist ja auch gestiegen mit allen, ja, an meiner Enkeltochter sehe ich es doch, die sagt, alle fahren in allen Ferien in Urlaub. Das stimmt natürlich nicht, aber das ist schon so drin. Man hat eigentlich in allen Schulferien in Urlaub zu fahren, was ja, also. Dann rechne doch mal aus, was ein Flug kostet und jedes Kind kostet extra. Also das ist alles, finde ich, Dinge, die man ändern könnte. Nicht, dass ich den Lehrern ihre Ferienzeit nicht gönne, aber es müssen dann stellvertretend, dafür müssen andere Möglichkeiten sein, wo die Kinder kontinuierlich aufgehoben sind und die Eltern arbeiten gehen können. Ich weiß nicht, ob das heute noch so in Amerika ist mit diesen Ferienlagern als Beispiel, dass die Kinder dann für ein paar Wochen in den Ferienlagern sind. Aber hier in unserem Land werden die Familien damit alleingelassen
Und
und die
es geht
Frauen.
ja noch weiter, es geht ja noch weiter, wenn du überlegst, wie unterbezahlt Erzieher zum Beispiel sind in Kitas,
Und was ist ja.
dass da dann erstens, was auch dann ein qualitatives Problem ist, sprich, jemand, der was von sich hält, wird nicht Erzieher, weil er mit kaum Geld verdient, ja, und du willst ja nicht nur Deppen haben, die in den prägendsten Jahren dein Kind sozusagen übernehmen, ja, es ist ja alles hängt ja alles miteinander zusammen. Damit du arbeiten gehen kannst, steckst du dein Kind dann schon mit einem Jahr in die Kita, wo es dann jeden Tag mehrere Stunden ist. Also haben Erzieher einen enormen Einfluss auch auf die Entwicklung deines Kindes, sage ich mal. Und gleichzeitig werden aber da nicht nur, aber auch sehr billige Arbeitskräfte dann benutzt oder teilweise Praktikanten oder Hilfskräfte oder so, die nur mittelmäßig ausgebildet sind, plus die sind teilweise überfordert, plus du hast teilweise, es gibt zwar eine Regulierung oder eine gesetzliche Regulierung, wie viele Erzieher auf wie viele Kinder kommen müssen, aber da wird auch viel gemauschelt, weil natürlich ist dann auch mal jemand krank oder im Urlaub, auch bei den Erziehern und so weiter. Und dann hast du eben doch vielleicht nur einen Erzieher, der sich um 12 oder um 10 Kinder kümmern muss, ausnahmsweise. Wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn, das hängt alles miteinander zusammen. Und was ich nicht verstehe, ist, naja, also wir sind ja ein bisschen abgedriftet, weil wir waren ja eigentlich noch beim Feminismus. Das sind ja dann schon Dinge, wo es gut ist, dass es diesen auch starken, dass es einen starken Feminismus gibt und dass es auch gut ist, dass es Frauen gibt, die mündig sind, die auf die Barrikaden gehen und die auch ihre Rechte einfordern. Und das finde ich auch und das sehe ich auch genauso. Und ich würde mich auch als durchaus feministischer Mann im Zweifelsfall bezeichnen. Nur ich habe auch das Gefühl, dass mit dem Begriff auch viel Schindluder betrieben wird. Und mich würde noch mal interessieren, weil wir sind ein bisschen abgeschweift, als wir über den Bundestag geredet haben. Woran liegt es denn, dass so wenig Frauen im Bundestag sind? Liegt es wirklich darin, dass sie nicht die gleichen Chancen haben wie Männer? Also siehst du das dann auch wirklich in zum Beispiel dieser Konstellation mit dem Kinderkriegen und den sozialen Dienstleistungen und so weiter zusammenhängt? Oder liegt es auch an den Frauen selbst?
Mit Sicherheit liegt es auch an den Frauen selbst. Also das stimmt schon. Ja, also Frauen sind anpassungsfähiger und genügsamer in der Regel und ja, also nicht nach der Methode Hoppla, hier komme ich und ich kann das jetzt nur aus meiner Erfahrung mit der Gewerkschaft oder mit der SPD sagen, es ist ja so, du musst ja erstmal Klinken putzen, ja, bis du von einem Pöstchen zum anderen kommst. Und dieses Klinkenputzen ist nicht jedermanns Sache. Also ich glaube, das ist auch weniger Frauensache. Das stelle ich mir als das Anstrengendste vor. Also wenn die dann irgendwann mal im Bundestag sitzen, haben sie ein tolles Leben. Aber bis sie da hinkommen oder auch im Landtag, ist jetzt mal egal, ist schon so, du musst von einer Sitzung zur anderen gehen, immer präsent sein, dich bei den Hasenzüchtern beliebt machen, genauso wie bei den Jägern und bei den, weiß ich nicht, Landfrauen. Und da gibt's ja tausend, das fängt ja schon an, wenn einer, so wo meine letzte Schule war, da auf dem Land, Bürgermeister wird, der hat ja ein, für meine Verhältnisse ein furchtbares Leben, weil der muss jedes Wochenende auf jede Veranstaltung bei dem Blasorchester und bei dem und dem. Und in der Politik ist es ähnlich. Du musst dann zu dem Stammtisch und zu dem Stammtisch und du musst ja gewählt werden. Und dazu musst du, ich nenne das halt Klinken putzen, ja. Und das erfordert auch viel Zeit. Und es erfordert aber auch so ein Platzhirschverhalten.
So ein Balzverhalten.
Ja, und so wie du das gesagt hast, wie in der U-Bahn breitbeinig sitzen, ja.
Wegbeißen.
Ja.
Und wie ist es denn, du bist ja im Prinzip als Beamtin im Schulsystem, ich sag immer so, Schulsystem ist ja im Prinzip wie so ein kleiner Bundestag oder ist sehr politisch auch, ne? Diese Machtkämpfe im Lehrerzimmer, unter den Kollegen, mit Vorgesetzten und das Aufsteigen innerhalb des Schulsystems und so weiter, da sind ja schon durchaus Parallelen zur Politik. Es ist ja teilweise sogar auch sehr politisch, wie die Politik ins Schulsystem reinwirkt. Du hast ja im Laufe deiner beruflichen Karriere dich sozusagen hochgearbeitet von einer stinknormalen Lehrerin bis hin ins Kultusministerium von Hessen. Und ich weiß das ja, weil ich das mitgekriegt habe, wie du dich beworben hast, wie du gelernt hast, wie du auch zu Sitzungen gegangen bist, zu Konferenzen und so weiter. Also das, was du gerade beschreibst, hast du ja teilweise auch selber durchgemacht und du hast aber auch viele Widerstände auch von Männern gehabt, sei es Schulleiter, du hast da auch mal erzählt, ich weiß nicht, ob wir es schon im letzten Podcast erzählt haben, die dich auch angemacht haben, ganz klar, also einfach sexuell angemacht, also ja. Die dich verniedlicht haben, die dich nicht ernst genommen haben, die dich ausgebremst haben, die dich erpresst haben. Also du hast, glaube ich, wirklich in deiner beruflichen Karriere von über 30 Jahren, hast du, glaube ich, auch alle Formen erlebt.
Ja, so ist es. Das ist absolut so. Ich habe alles erlebt und ja, deswegen sage ich ja, das Leben einer Frau ist nicht leicht. Und man muss viel Haare auf den Zähnen haben und stark sein und ein breites Kreuz. Sonst schafft man das nicht. Also das ist ganz klar. Ich habe nie einen Förderer gehabt. Also nur Widersacher. Die, ja, ich glaube, so kann ich das sagen.
Und was würdest du sagen, und lustigerweise, oder würdest du sagen, dass die Erziehung deiner Eltern, also du hast gesagt, der Opa, also dein Vater war ein Hardcore-Macho Und Oma und Opa waren ja in einer klassischen, damals üblichen Beziehung, also mehr oder weniger verheiratet worden. Meine Oma nicht berufstätig, beziehungsweise dem Opa zugearbeitet, aber auch komplett abhängig von ihm. Also es wurde dir ja gar nicht vorgelebt, das, was du dann letztendlich geworden bist oder wie du dich entwickelt hast. Mich würde mal interessieren, was würdest du denn sagen, auch jetzt als Oma von mittlerweile 4 Enkelkindern, was würdest du denn auch sagen? Auch es gibt ja auch durchaus junge Mütter oder junge Hörer und Hörerinnen, die das jetzt vielleicht auch hören. Was würdest du denen mitgeben, was sie auch ihren Kindern mitgeben, damit sie von deiner Weisheit, von deinen Erfahrungen vielleicht einerseits verschont bleiben, aber auch davon profitieren können?
Oh weia, oh weia, das ist eine schwere Frage. Also ich muss sagen, das, wie du es jetzt geschildert hast, trifft es nicht ganz, weil deine Oma zwar ganz klassisch angepasst der Zeit entsprechend gelebt hat, aber in ihr eine kleine Feministin war. Also sie ist diejenige, die mir von Anfang an, das habe ich mit der Muttermilch eingegeben bekommen, gesagt hat, da, du darfst nie finanziell abhängig von einem Mann sein.
Also im Prinzip, weil sie für dich was Besseres wollte, als sie
So
es
ist es.
selber quasi zugelost
Genau,
bekommen hat.
genau, genau. Die irgendwann, ich weiß nicht, ich glaube im Alter von 50 Jahren, ihre erste Kreditkarte hatte. Und, oder Scheckkarte, damals gab es ja Schecks, Scheckkarte hatte und ein eigenes Konto mit ein paar Mark da drauf, über das sie selbstständig verfügen konnte. Die hat mit der Karte angegeben wie ein Sack Flöhe und war sowas von stolz. Und das fand ich so beschämend für eine Frau. Also ich habe mich für sie natürlich gefreut, aber ich weiß nicht, warum ich so geworden bin. Vielleicht, weil ich, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, weil ich mich noch nie in meinem Leben einem Mann gegenüber minderwertig gefühlt habe oder das Gefühl hatte, dass ich brauche jemanden, der für mich was macht. Also außer eben, wie gesagt, eine Waschmaschine verschieben. Ich kann es nicht genau sagen und ich würde aber auch nicht sagen, dass jede Frau irgendwie Karriere machen muss oder diese harte Tour gehen muss, um voranzukommen. Es gibt ja auch in Berufen, wo man nicht so viel Widerstand bekommt, in der heutigen Zeit mit Sicherheit auch. Ich glaube, jede Frau sollte das machen, was sie will. Aber sie sollte sich halt immer darüber im Klaren sein, dass sie für sich und ihr Leben eigenverantwortlich ist. Also das ist für mich das Entscheidende und das heißt auf jeden Fall eine qualifizierte Ausbildung. Das ist das, was ich meiner Enkeltochter sage, wenn sie keinen Bock hat auf Hausaufgaben, dass die Schule ist ihr Job und sie hat ihr Bestes zu geben. Und wenn das Beste eben, was weiß ich, keine besonders gute Note ist, dann ist es halt so. Aber wenn es keine gute Note ist, weil sie stinkfaul ist, dann hat sie nicht ihr Bestes gegeben. Und das führt dazu, dass sie irgendwann im Leben auch mit einem Beruf klarkommen muss und mit einem Gehalt, der niemals ihre Bedürfnisse, die sie jetzt schon an den Tag legt, bestreiten kann. Und sie muss klar sich darüber sein, dass sie für sich und ihr Leben verantwortlich ist. Und es fängt halt jetzt mit dem Lernen an und endet später in der Rente.
Ja, das ist sehr viel Weisheit. Wir sind jetzt auch schon am Ende unseres Podcasts.
Ja, die Batterie ist auch bei mir fast leer.
Aber macht sehr viel Spaß. Willst du noch was von mir wissen, vielleicht aus meiner Kindheit oder so? Du warst ja viel unterwegs und arbeiten und Karriere machen. Willst du wissen, wie ich die Welt wahrgenommen habe? Interessiert dich das?
Nee,
Ja, ich weiß, habe ich mir gedacht.
ach, mein Liebling, wie du die Welt wahrgenommen hast, das weiß ich so genau. In allen Facetten. Und Ich kann nur zum Abschluss sagen, erinnerst du dich noch, wie ich dir das ein T-Shirt aus New York mitgebracht habe?
Nee. Ehrlich gesagt nicht.
Nicht mehr. Du bist in der Schule abgehauen, weil ein Klassenkamerad an dem T-Shirt gezerrt hat. Und du bist über die Brücke gerannt und warst, deine Lehrerin ist dir hinterhergewetzt. Sie
Man muss
hatten
sagen,
alle.
an der Schule ist eine große Kreuzung gewesen und da gab
Ja.
es eine Fußgängerbrücke, eine sehr große, damit die Schulkinder nicht über die große Straßen gehen müssen. Ja.
Genau. Und du bist da drüber über die Brücke gerast und du warst so exhausted. Du hast zu Hause so bittere Tränen geweint, dass dieses heilige, wunderbare T-Shirt, was im Übrigen bei mir in der Schublade liegt, damit deine Bübchen das nochmal tragen können, kaputt oder angefasst hat oder ja, halt dran gezerrt hat. Und das ist eigentlich so, wie du die Welt gesehen
Ja, aber
hast.
das macht man ja auch nicht einfach.
Gleich empört. So, du kannst dich so herrlich empören. Und ich verstehe das aber.
Was heißt empören?
So.
Also es ist einfach, ich glaube einfach, ich habe einen sehr stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und ich empfinde es als ungerecht, ein seltenes T-Shirt, das damals aus Amerika zu mir kam, das wurde wahrscheinlich ausgeleiert, indem es am Kragen gezogen wurde. Kaputt zu machen. Das ist doch auch nicht in Ordnung.
Nein, ist es auch nicht.
Da kann man schon mal auf die
Aber
Brücke
das,
rennen.
na, kann man auf die Brücke rennen. Und was für ein Glück, dass die Lehrerin dich erwischt hat, sodass du nicht danach noch auf die Straße gerannt bist. Sie hat dich noch erwischt und mit in die Schule genommen. Und dann, als ich dich abgeholt habe, war wieder alles gut. So, und
Aber
jetzt muss ich los.
das ist ja eine nicht so coole Story. Das nächste Mal
Nee.
erzählst du ein paar coolere Stories von mir. Nicht, wo ich
Ja,
heulend
mach
weggerannt bin, weil mich einer am T-Shirt gezogen ist. Was sollen die Leute denken? Okay, dann vielen Dank für deine Zeit. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, wir kriegen die nächste Folge jetzt schneller hin als ein Jahr. Ich
Ja.
werde versuchen, das Optimum nochmal aus der Tonqualität rausholen. Entschuldige mich aber auf jeden Fall schon mal für das Gekratze. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem den Podcast gut hören und einigermaßen genießen. Vielleicht kaufen wir dir einfach mal noch ein besseres Mikrofon. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, Mama.
Okay, Schätzchen, so machen wir das.
Gut.
Und ich habe mich gefreut, mit dir so schön zu quatschen.
Ich mich auch. Das war's. Danke, Mama. Danke an alle Zuhörer. Danke für die lieben Kommentare das letzte Mal. Das war's mit Modern Talking Teil 2. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.